Guten Abend zum letzten Vortrag des ersten Tags, des Tags 0 der GPN in diesem Raum. Der Vortrag ist von Andreas Hertha. Er macht was mit IT in Karlsruhe. In seinem Vortrag geht es um ein recht lebensnahes Problem, nämlich viele Open-Source-Projekte benutzen irgendwie Zeug aus lauter anderen Open-Source-Projekten und irgendwann wird es dann relativ mühsam nachzuvollziehen, wo kommt eigentlich was her und unter welcher Lizenz steht das eigentlich. Zur Lösung dieses Problems wurde von der Free Software Foundation Europe RIOS entwickelt und das wird Andreas uns jetzt erklären und vorstellen. Bitte einen Applaus für Andreas.
So, ja, hallo, schön, dass doch so viele gekommen sind bei so einem spannenden Thema wie Lizenzen. Das freut mich sehr. Ja, kurz, wie der Vortrag aussieht. Die 20 Minuten sind etwas straff, habe ich gemerkt. Deswegen, falls noch Zeit ist, können wir ein bisschen Q&A am Ende machen. Aber ansonsten würde es sich jetzt so gliedern. Ich stelle mich kurz vor, dann ein ganz kleiner Exkurs nochmal, was Open-Source-Lizenzen eigentlich sind und über SPEDX sollte man auch vielleicht Bescheid wissen, dann versteht man nämlich auch danach das Problem und vielleicht auch die Lösung. Und dann mache ich noch eine kleine Demo über das Toolset, das noch dazu gehört und einem das Leben etwas erleichtert. Ganz kurz zu mir, ja, ich arbeite bei der Foundata hier in Karlsruhe, das ist auch bloß 150 Meter weg, das kommt mir ganz gelegen mit der GPN. Ja, mache eben auch IT, vornehmlich Administration und ja, seit ich IT eigentlich mache, so seit 20 Jahren, auch immer Open Source, auch immer Linux. Wenn man die Slides anklickt, dann wären das auch alles Links, dann kann man sich das Zeug angucken. Ansonsten, Datenschutz ist mir auch immer ziemlich wichtig. Mache auch die IT oder helfe mit bei NOIP, also None of Your Business, dem Datenschutzverein. Kontaktdaten blende ich nochmal ein, falls es irgendwelche Fragen gibt oder sonstiges, kann man dann einfach auf mich zukommen. Also, zum kurzen Exkurs nochmal zu Open-Source-Software-Lizenzen und eben SPDX. Open Source, was ist denn das eigentlich? Steckt da schon ein Namen? Das sind irgendwie die Quellen irgendwie offen. Das ist offensichtlich. Allerdings, wenn wir jetzt von Open Source reden, gehört auch immer eine Lizenz. Da gibt es ja auch das OSI, was da so als anerkannte Lizenz gilt. Und so meine auch ich jetzt Open Source Software in diesem Kontext. Das heißt, man hat offenen Quellcode, aber auch eine Lizenz, die daneben liegt. Und in dieser Lizenz, da sind normalerweise Rechte und eben auch Pflichten definiert. Diese Open-Source-Lizenzen, die sind ganz grob meistens in zwei Kategorien so aufgeteilt. Einmal die Copyleft-Lizenzen, einmal mehr die Permissive-Lizenzen, die freizügigen. Da komme ich gleich noch dazu, was das ist. Und diese Kategorien, die führen einfach auch manchmal zu Problemen. Man kann Open-Source-Software nicht einfach nur wild durcheinander kombinieren, weil eben diese Rechte und die Pflichten auch gerne mal kollidieren. Und das Zweite, was eben wichtig ist, damit ich eben überhaupt weiß, was ich darf oder nicht, müssen eben auch die Lizenzen klar gekennzeichnet sein und deklariert. Eben nochmal zu Copyleft und Permissive. Ganz grob gesagt, bei den Copyleft-Lizenzen als auch bei den Permissive-Lizenzen darf man eine Software runterladen, man darf sie bearbeiten, man darf sie für sich anpassen, aber sie unterscheiden sich grob in einem wichtigen Punkt. Bei der Copyleft-Lizenz muss ich eine Änderung, die ich durchgeführt habe, auch wieder teilen. Die muss ich veröffentlichen. Das kann ich auf meiner Website machen, das wäre ein bisschen suboptimal. Am besten ist, man gibt es dem Projekt wieder direkt zurück. Und bei der Permissive-Lizenz darf ich zwar auch alles anpassen, aber ich muss diese Änderungen nicht teilen. Wichtige Vertreter von der Copyleft-Fraktion sind halt die GPL, wie sie eigentlich jeder so kennt. Und wichtige Vertreter bei den Permissive-Lizenzen sind vor allem Apache 2, da geht es auch noch ein bisschen um Patente und Patentfreiheit und MIT. Dann gibt es eben noch das SPDX, das Software Package Data Exchange. Das ist auch noch in diesem Kontext ziemlich wichtig. Das ist eine Arbeitsgruppe der Linux Foundation. Denn wenn wir jetzt Open-Source-Lizenzen haben und wir irgendwie Software auszeichnen mit unseren Lizenzen, dann sollte man da eine gemeinsame Sprache global sprechen. Und diesem Problem hat sich die Linux Foundation eben angenommen und einen Standard entwickelt, wie man Lizenzen bezeichnet und eben auch eine schöne Liste geschrieben, wo wirklich die Lizenzen auch alle hinterlegt sind, dass eben, wenn ich von MIT rede, jemand anderes vom gleichen MIT redet. Vor allem bei BSD ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber genau, dieses Problem wurde eben von SPDX gelöst. Wichtig jetzt ist vor allem der SPDX Identifier, habt ihr auch schon jetzt ein paar Mal jetzt eigentlich sogar gesehen, das sind einfach kurze Plaintext IDs, die eben standardisiert sind, um eine Lizenz eben zu adressieren. Kommen wir zum eigentlichen Problem. Hypothetisches Beispiel, mal Fragen in die Runde, wer ist Software-Maintainer oder Maintainerin oder arbeitet an Open-Source-Projekten irgendwie mit? Ah doch, ziemlich viele, okay, das freut mich. Dann ist es vielleicht jetzt ein bisschen nachvollziehbar, was hier so passiert. Man startet irgendwie ein Projekt, jetzt arbeitet man irgendwie 5 Jahre dran, hat vielleicht noch 10 Contributors und Ähnliches. Dann passiert es früher oder später, dass man irgendwie Assets oder Libraries von Dritten reinzieht. Ganz beliebt vor allem sowas wie, wenn man jetzt grafisch nicht so begabt ist, wie zum Beispiel ich. Ich klaue mir gerne irgendwo ein Icon irgendwo her, aber ich darf das auch, weil es ist Open Source. Aber dann landet sowas eben einfach mal in meinem Projekt drin. Oder ganz typisch natürlich, wenn man irgendwie Contributions aus der Community hat, ein Pull Request und Ähnliches. Das Problem ist, ich habe es ja schon gesagt, ich klaue mir irgendwo ein Icon her, dann sollte ich das Ganze irgendwie dokumentieren. Vielleicht ist mein Projekt eine andere Lizenz oder unter einer anderen Lizenz jetzt eben als mein Hero-Icon oder Ähnliches. Das Problem ist, wenn man da jetzt ein bisschen Bürokratie für sich selber baut, dann sind das Regeln, dann müssen sich vielleicht 10 Leute dran halten und mit der Zeit wird das meistens etwas unsauber. Das Problem ist, wenn das unsauber ist, dann hat man eigentlich schlechte Lizenzinformationen vorliegen. Und das bedeutet für alle Dritten, die eure Software nutzen wollen, einfach ein Problem. In Deutschland gibt es da zum Beispiel auch den Rechtsmangel, bei AGB ist manchmal bekannt, das ist, wenn eine Software nicht die Eigenschaft rechtstechnisch hat oder ein Recht, das man eigentlich dem Kunden gewährt hat. Für Distribution ist es auch ein Problem, gerade wenn man jetzt etwas anpassen will, ich bin ein Debian Package Maintainer oder ein Fedora Package Maintainer, muss die Software vielleicht anpassen, muss einen Patch schreiben, also wo muss ich den Patch veröffentlichen, wo, wie, was, nach welchen Regeln, oder jetzt eben auch gerade in Zeiten von Unplugged Trump und Ähnlichen relativ wichtig, wenn man will, dass der Staat Open Source benutzen kann. Dem Staat sind Compliance-Regeln ziemlich wichtig, da möchte sich an Recht und Gesetz halten. Wenn das nicht klar ist oder aufwendig, wird er eure Software eben nicht benutzen. Das zweite Problem, das man oft reinkommt, man denkt, das ist ein gelöstes Problem, irgendwie die AI wird uns retten oder GitHub hat doch erkannt, dass es GPL ist. Nee, das funktioniert nicht, das ist sogar erstaunlich schlecht. Die meisten Tools gucken einfach, ob sie Lizenztexte finden und nehmen dann an, dass schon alles so lizenziert sei. Diese Diskussionen sind sehr, sehr alt, die sind auch alle eigentlich ausdiskutiert. Ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Wir können die Diskussion gerne wiederholen, aber meine Meinung dazu ist, wenn es nicht explizit ausgezeichnet ist und nicht vorhersehbar, was da genau passiert, dann ist es irgendwie kaputt. Das Zweite, was zu Beginn oft noch funktioniert, ist, man startet ein Projekt, man legt eine Lizenzdatei irgendwie da rein, das funktioniert, weil man dann annimmt von dieser Lizenzdatei, das wird schon alles so lizenziert sein, aber das, wieder mal ein Beispiel, man ist nicht so begabt, wieder, ich ziehe mir jetzt irgendwie ein Mastodon-Icon oder so rein, was für eine Lizenz hat das jetzt auch und wie schreibe ich jetzt rein, dass mein Projekt zwar GPL ja als Copying-Datei rumliegen hat, aber das Mastodon SVG von Font Awesome vielleicht irgendwie MIT oder was auch immer lizenziert ist. Und dann das Dritte ist halt, wenn ihr eine Library-Seite von anderen Libraries wieder benutzt wird oder Ähnliches, dann muss ja irgendwie jemand jetzt in einer Behörde das irgendwie evaluieren, ob er da jetzt was dran rumfummeln darf. Skaliert das Ganze. So, man kann sich das Problem jetzt vielleicht ein bisschen vorstellen. Wir haben also Lizenzen, wir haben das Problem, dass man die klar auszeichnen muss und wir haben das Problem, dass es auch noch irgendjemand nachprüfen muss, was das Ganze so bedeutet. Jetzt kommt hoffentlich die Lösung. Die Free Software Foundation aus den USA hat ja auch viel mit der GPL zu tun gehabt. Der europäische Ableger davon hat sich natürlich auch immer mit Open Source beschäftigt und da kommt auch das Reuse-Projekt her. Man hat vielleicht schon gemerkt, ich habe vorher gesagt, Bürokratie ist ein bisschen ein Problem, wenn man da irgendwelche Regeln befolgen muss und 10 Leute das machen. Das ist ganz nett bei Reuse. Reuse ist nämlich an sich total simpel. Es gibt genau 2 Grundregeln. Und zwar, die erste ist, wenn ihr eine Lizenz nutzt in eurem Projekt, dann muss der vollständige Lizenztext in einem Unterverzeichnis namens Licenses mit dem SPDX-Identifier liegen. Also zum Beispiel licenses/mit.txt. Und die zweite Regel ist, jede Datei muss Lizenz- und Copyright-Informationen haben. Also Copyright im Sinne, wer ist der Urheber, und Lizenz eben, ist es GPL, ist es MIT oder ähnliches. Und zwar ohne Ausnahme, und das Ganze muss nachweisbar sein. Kann man sich eigentlich gut merken, zwei Regeln, Lizenz da, und es muss alles deklariert sein. Das wird jetzt hier erreicht bei Reuse, indem man einfach sagt, man schreibt wirklich maschinenlesbare Lizenzkennzeichnungen in die Dateien rein, und dazu nutzen die eben dieses SPDX-Projekt oder den SPDX-Standard, um eben diese Lizenz oder halt auch Metainformationen in die Dateien reinzuschreiben. Ich mache ein kleines Ständchen noch hin. Es gibt auch noch Sonderfälle, wo man das neben die Dateien und so legen kann. Das zeige ich dann. Das Ganze ist aber mehr als nur diese paar Regeln, die dann in eine schöne Spezifikation gekippt sind, sondern da werden auch noch ein paar Tools angeboten, um einem das Leben einfach leichter zu machen. Wenn man dann Reuse nutzt, hat man da auch direkte Vorteile daraus, eigentlich fast in jedem Kontext. Einer der wichtigen, zum Beispiel für die Auditoren, ist, dass es tatsächlich auditierbar ist. Das heißt, ich kann mir da einen Report schreiben lassen, ich kann mir da eine Software Bill of Materials, juckt auch nur die Auditoren meistens, generieren lassen und ähnliches. Aber die Entwickler die freuen sich normalerweise über dieses Linting, also eine Prüfung. Wenn also ein Pull-Request reinkommt, gibt es da ein Tool, was einem sagen kann, oh ja, die Lizenzinformationen sind sauber ausgezeichnet oder halt nicht. Und wenn halt oder halt nicht, könnt ihr dem Pull-Request beitragen und halt sagen, ja, trag die mal nach, ansonsten können wir das nicht mergen. Das führt einfach zu einer gewissen Klarheit, und zwar sowohl in der Anwendung, also wenn man das mal eingeführt hat, ist es meistens total intuitiv, was man da tun muss, ohne dass man jemanden groß schulen muss, aber eben auch Klarheit hinsichtlich der Lizenzen als solches. Ja, jetzt zeige ich mal das kurz, wenigstens mal das Reuse-Tool in Aktion. Ich hoffe, es funktioniert auch alles, aber so kompliziert ist es nicht. Ich fange mal hier an. Ich habe jetzt mal ein hypothetisches Open-Source-Projekt vorbereitet. Da habe ich auch ein Skript drin. Mal gucken, ob das funktioniert, weil wir da drin rumschreiben werden. Das macht jetzt noch irgendwelche Ausgaben und ähnliches. Es wird nachher nicht irgendwie gebrochen sein, hoffe ich. Wir sehen aber auch, dass es noch eine Index.html gibt und dass es zwei Binary-Dateien gibt. In diesem Fall jetzt einfach irgendwie JPEGs von, das sind Fotos, die ich geschossen habe. Jetzt gucken wir uns das mal auch noch im Editor an. Hier sehen wir unser Shell-Skript, das ist einfach nichts Sinnvolles macht. Und eben noch eine ganz komplizierte HTML-Datei, wo einfach bloß eine Headline drin ist. Und ja, wir haben noch irgendwie zwei Bilder, die ich auf dem 38C3 aufgenommen habe, und noch irgendwie ein Alpaka. Naja, egal. Gut. Jetzt können wir einfach mal gucken, dieses Reuse-Tool, das heißt sehr eingängig, nämlich Reuse, das ist eigentlich auch für jede Distribution paketiert, ist ein pip-Paket, kann man also mit pip-install in eine Python-Umgebung rein installieren, aber auch mit sudo apt-get, dnf-install, whatever. Da fällt dann halt mal ein bisschen älteres raus, Debian, oder ein bisschen was Neues, so wie Fedora, aber es funktioniert alles irgendwie. Und das hat ein paar nette Kommandos, zum Beispiel auch reuse-lint. Das ist gerade dieses Prüftool, von dem ich vorher geredet habe. Wenn ich das jetzt mal mache, dann generiert es mir eine schöne Markdown-Datei, die kann man auch irgendwo reinwerfen, wenn man will, aber das fängt gleich mal schlecht an, weil er sagt, ja, da fehlt was. Also ich habe jetzt in deinem Verzeichnis 4 Dateien gefunden und da gibt es weder Copyright noch Licensing-Information darüber. Er summiert das auch nochmal auf, dass man eben sieht, wo sind eigentlich seine Fehler, und ja, sagt halt, wir sind nicht compliant. Diese Liste in dieser Prüfung ist halt sehr geschickt, weil es wirklich auf die einzelnen Dateien auch zeigt, also auch wenn man 100.000 Dateien rumliegen hat, wird man das dann schon finden, was da passiert. Ich habe mir jetzt noch ein kleines Cheat-Sheet zusammen gemacht, genau. So, weil jetzt ist natürlich unser Projekt noch sehr klein. Aber wenn man jetzt sehr, sehr viele Dateien mit solchen Informationen auszeichnen muss, mit solchen SPDX-Kommentaren, dann kann man Reuse Annotate benutzen. Und das mache ich jetzt mal. Ich sage jetzt mal die Jane Doe. Die hat hier Dinge geschrieben, nämlich diese zwei Dateien. Und sie hat mir auch gesagt, dass die GPL lizenziert sein sollen. Jetzt werfe ich das einfach mal rein. Ich gucke aber davor nochmal unseren Quellcode rein, wie das hier oben aussieht. Hier und jetzt eben auch hier. Werfen wir mal rein. Führen wir mal aus. So, und jetzt kriegt man eine Ausgabe, dass hier irgendwas in den Dateien rumgeschrieben wurde. Und jetzt gucken wir da mal nochmal rein. Kann ich jetzt eigentlich auch mit Git machen. Jetzt sieht man, dass mein Bob the Builder JavaScript hier etwas eingefügt wurde, nämlich 4 Zeilen und nämlich so ein kleiner Lizenz-Header-Kommentar und eben in der Index.html auch. Und was da jetzt das Wichtige ist, Reuse Annotate hat jetzt eben auch erkannt, was für ein Dateityp das ist und das in den richtigen Kommentartyp sozusagen ausgewählt. Und ich hoffe dann auch, dass jetzt unser Skript deswegen nicht kaputt ist. Es funktioniert noch, das ist schön. Und jetzt guckt man sich das mal an. Jetzt sieht man das hier. Auch ein Hinweis, das ist nur ein Hilfsmittel, weil man ist hier total frei, wie man an welche Stelle man die setzt. Es ist natürlich eine Empfehlung, dass es im Header irgendwie sichtbar ist, damit ein Mensch das gleich sieht, aber niemand zwingt einen, dass es der erste Kommentar sein muss. Auch diese Leerzeile muss nicht sein. Ist also vollkommen in Ordnung, wenn man das jetzt zum Beispiel so schreiben würde. Es würde ganz normal so funktionieren. Ich speichere das jetzt einmal so ab, dass es beim Linting dann nachher bewiesen ist, dass es so funktioniert, und das ist ganz schön. Noch ein kleiner weiterer Hinweis. Das ist einfach jetzt ganz normal SPDX. Hier könnte man jetzt auch über OR oder AND noch weitere Lizenzen hinzufügen. OR wäre normal gängiger, wenn man Dual-Lizenzierung hätte und Ähnliches. Genau. So, jetzt machen wir mal nochmal unser Lint. Und ja, jetzt sagt er, es ist besser geworden, aber er sagt immer noch, also hier oben, ja, er hat eine Lizenz gefunden, aber unsere Binaries sind noch nicht da. Jetzt ist genau das Ding, Binary, JPEG, wie mache ich da einen Kommentar rein? EXIF zählt nicht, soll menschenlesbar sein. Und ja, genau, dafür haben die sich auch was ausgedacht. Ich sage jetzt einfach mal, es sind meine Bilder und die würde ich gerne Creative Commons lizenzieren. Da merkt man auch, man muss nicht alle Dateien angeben, man kann einfach globben und Ähnliches. Dann gucken wir mal, was Reuse da draus macht. Ja, die cheaten ein bisschen. Also, wenn man es nicht kommentieren kann, dann legen die einfach eine Lizenzdatei daneben, die immer genau so heißt wie die ursprüngliche Datei. Die sind jetzt hier entstanden und wenn man da jetzt eben reinguckt, merkt man, da hat dort einfach den Kommentar reingeschrieben. Genau, und jetzt können wir aber nochmal kurz gucken mit Reuse Lint. Jetzt sagt er trotzdem nochmal, wir sind nicht compliant. Hat jemand eine Idee, warum wir nicht compliant sind? Es gab eben 2 Regeln. Ja. Genau, das war die erste von diesen 2 Regeln, License-Text. Das heißt, er hat es gemerkt, dass wir hier 2 Lizenzen in unserem Projekt verwenden. Er kann sie auch zuordnen, aber wir haben eben die Lizenztextkopie noch nicht da. Und da könnte sich ein Anwalt drüber ärgern. Die muss man nicht mal manuell hinzufügen. Das sind einfach bloß Textdateien, das ginge. Also alles, was man hier sieht, kann man auch immer manuell machen. Aber jetzt gibt's hier auch einen schönen Befehl, download all. Da geht Reuse einfach her und legt mir das dann jetzt sozusagen einfach an und anhand der Lizenzen, die es jetzt sozusagen einfach gefunden hat. Und das ist so gesehen jetzt einfach ein ganz nettes Tool. Jetzt gucken wir einfach mal, ob sozusagen unser Lint jetzt glücklich ist. Jetzt ist die Summary auch irgendwie kürzer. Man merkt, alle Lizenzen sind da, er weiß über alles Bescheid. Und wenn jetzt irgendjemand mal einfach mal ein Foto sozusagen klauen will, ohne dass er jetzt sozusagen sich groß mit etwas auseinandersetzen muss, wird auch ein Mensch relativ schnell nachvollziehen können, dass er das jetzt eben hier ja einfach darf nach dieser Lizenz. Ja, dann gehen wir mal nochmal zurück. Vielleicht noch kurz Tipps und Tricks, weil mir doch ein bisschen die Zeit ausgeht. Das ist eigentlich auch noch so eine Anmerkung. Es gibt zu diesen direkten Kommentaren innerhalb des Quellcodes auch noch eine Reuse-Toml. Das ist eine Datei, die kann man direkt in das Verzeichnis des Projektes legen. Und da kann man Reuse noch ein bisschen Zusatzinformation geben. Ist vornehmlich dazu gedacht, dass man nicht kommentierbare Dateien eben da auch auszeichnen kann. Aber es hat für mich auch ein paar Killer-Features, weil da kann man nämlich auch noch weitere Kommentare reinschreiben. Ich zeige euch das jetzt mal bei einer Reuse-Toml. Das ist ein Link. Ich habe den bloß schon vorgeöffnet, falls Internet nicht klappt, von einem Projekt von mir. Hier habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, mein ganzes Projekt ist MIT lizenziert, aber ich habe jetzt da eben ein Icon geklaut und dann gebe ich jetzt einfach diesen Dateipfad hier an, das ist hier drin, und dann habe ich jetzt hier noch eine Zusatzinformation über das File-Comment-Property hier, dann kann ich einfach sagen, ja, das habe ich hier runtergeladen. Oder zum Beispiel habe ich hier eine PS1-Datei von jemandem, der bei Google nette Dinge da gemacht hat, einfach genommen, die haben Anfang noch ein bisschen angepasst, aber ja, es ist nur halt ein bisschen angepasst und so habe ich mir das jetzt hier einfach gemerkt. Das heißt, die Rejustummel ist ein schöner Ort, um so ein bisschen Zusatzinformationen unbürokratisch abzulegen. Noch ein weiteres Beispiel, dann soll es das auch gewesen sein, das ist zum Beispiel von SAP eine Rejustummel. Die benutzen wir auch ausgiebig, um solche Zusatzkommentare hinzulegen, aber hier sieht man auch sehr schön, dass man da einfach Verzeichnisse angeben kann. Genau. Falls man noch mehr Tipps will, das ist sozusagen der letzte Satz. Ich habe das Ganze auch gerade fürs Fedora-Magazin zusammengeschrieben, vor 2 Tagen. Einfach mal kurz Reuse Fedora-Magazin oder so googeln, dann findet man da ein paar nette Sachen. Und damit bin ich jetzt am Ende. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Talk bewertet, auch nochmal meine Kontaktdaten und falls wir ein bisschen überziehen dürfen, auch gerne Q&A.
Ja, vielen Dank für diese wundervolle Einführung in die Problematik und die Lösung. Thema überziehen. Also in 10 Minuten wird die Zwischentür zwischen HFG und ZKM geschlossen. Man kommt dann nur noch aus dem ZKM raus, aber nicht mehr rein. In die HFG kommt man über den anderen Eingang aber noch wieder rein. Wenn Sie also noch irgendwas hier im Flur oder so rumschwingen habt, solltet ihr das gleich euch einpacken, sonst kommt ihr nicht mehr raus. Also kommt ihr heute nicht mehr dran. Zweite organisatorische Sache, es wäre total super, wenn ihr hier irgendwie Müll oder sowas habt oder bei euch unterm Stuhl sieht, wenn ihr den mit rausbringen könntet. Und jetzt hätten wir noch so 5 bis 10 Minuten Zeit für Fragen. Wer hat Fragen?
Falls es welche gibt, genau.
Ja.
Ja, ich kann es ja wiederholen. Also korrigiere mich, falls ich es falsch zusammenfasse. Die Frage war mehr oder weniger, welchen Vorteil bringt es, wenn man jetzt ein Open-Source-Lizenzmodell hat, sagt ein Projekt, eine Lizenz, ich lege eine Lizenzdatei ins Root-Verzeichnis, welchen Vorteil haben dann eigentlich diese Kommentare? Ja, das war im Grunde so der Kern. Ne? Der Vorteil ist, man kann sich dann eben sicher sein, wie die Lizenz einer einzelnen Datei aussieht. Das heißt, es erhöht die Nutzbarkeit für Dritte. Ich rede jetzt explizit für Supply Chain Probleme und auch Auditing. Weil das Ding ist, auch GNU hatte schon immer empfohlen, schon lang vor Reuse, dass eben die Lizenz in der Datei selber steht. Das hat den Vorteil, dass wenn ich eine Datei kopiere in ein anderes Projekt, ich auch den Lizenzbezug immer kenne, auch ohne dass die Lizenzdatei da liegt. Und das Zweite ist halt, es löst das Problem, dass ich nicht weiß, wie sauber du gearbeitet hast. Also es könnte ja sein, dass diese Lizenz für alles gilt, aber ich bin mir vielleicht, also bei Icons bin ich mir immer nie sicher. Wie gesagt, den nehme ich ja gerne als Beispiel. Das ist im Grunde der Vorteil, du bist halt explizit. Reuse ist da sehr frei, also Frage war, dass manchmal auch ein verkürzter Lizenztext in eine Datei reingeschrieben wird und das auch einige empfehlen und ob Reuse das auch unterstützt. Also Reuse kümmert sich wirklich nur um diese SPDX. Identifier. Alles andere, was da drin steht, interessiert Reuse nicht wirklich. Man sollte aber genau deswegen natürlich, wenn man so etwas macht, schauen, dass diese Sachen nicht sich widersprechen. Ne? Also gesunder Menschenverstand applies. Man sollte nicht als Reuse GPL sagen und dann die MIT irgendwie lizenzieren. Ansonsten finde ich aber diese Best Practice, das einfach als License-Text in Licenses abzulegen, wird auch in ein paar anderen Standards so vorgesehen, trotzdem am sinnvollsten, als einfach das Licenses-Unterverzeichnis. Ist auch etabliert, macht auch der Linux-Kernel so, machen ziemlich viele große Projekte so.
Und abzudecken, oder muss ich das manuell
Also die Frage war, wenn schon Copyright-Header in irgendeiner Form existieren, gibt es da eine Möglichkeit, sozusagen die jetzt schon auszulesen und dann Reuse umzuschreiben über zum Beispiel Reuse Annotate oder ähnliches? Leider nein, wäre aber ein nettes Feature. Ich glaube, es gibt sogar ein Issue dafür upstream. Contributions welcome. Also Reuse ist selber natürlich auch Open Source. Also wenn man github.com/fsfe/reuse-tool aufruft. Ich habe da auch noch so ein paar weiterführende Informationen. Genau, oder Reuse-Tool, genau, das ist es. Also aktuell ist mir kein schöner Weg bekannt, wo man nicht selber wieder programmieren muss, leider. Wäre aber ein nettes Feature.
Man hat ja die Variante eben, dass die Leistung, also dass die Lizenzinformation immer gleich beide in oder bei der Datei ist. Oder, wenn ich das richtig gesehen habe, in einer Konfigurationsdatei.
In der Turmel, genau.
Das
machen wir mal nochmal
einfach. Wenn wir Images haben mit den Icons. Weil es könnte ja sein, dass es dieselbe Lizenz ist, die schon in der Config-Datei steht. Dann steht nichts im Pull-Request, könnte aber auch was anderes sein.
Genau, also ich wiederhole die Frage mal, wenn jetzt ein Pull-Request reinkommt und das ist einfach eine Datei und diese Datei wird jetzt zum Beispiel von so etwas erfasst, dann ist es ja durch die Konfigurationsdatei eigentlich gesagt, ja, die ist MIT-lizenziert und dann wird der Linter auch nicht anschlagen. Legitime Frage, das ist technisch so. Das Ding ist, ich bin hier eigentlich ein bisschen unsauber. Also die Free Software Foundation sagt zum Beispiel, ja, mach das nicht. So, also mach nicht einfach eine Default-Lizenz irgendwo drauf. Ich mache es trotzdem ganz gerne, wenn ich irgendwie erstmal anfange, vor allem wenn noch wenige Leute beteiligt sind. Das Zweite ist aber auch noch, man könnte jetzt trotzdem sagen, müssen wir halt noch in der Action in der CI/CD-Pipeline hinzufügen, dass bei Binaries eine .license-Datei dabei sein muss. Und dann entscheidet einfach diese Präzedenzeinstellung sozusagen, was dort passiert. Man kann sagen, die werden addiert, also dann gelten beide Lizenzen. Man kann sich das dann aussuchen oder eben das, was am nächsten an der Datei dran ist. Vielleicht sollte ich da mal einen Kommentar hinzufügen, zum Beispiel Curl hat das ganz schön gemacht, habe ich gesehen, der hat es einfach noch beschrieben, hat gesagt, if the licensing copyright information in or next to these files, prefer that. Also ist ein bisschen Konfigurationssache. Letztendlich würde ich da aber auch sagen, bei den Pull-Requests sollte man auch eine Regel aufstellen und sagen, Leute, wenn ihr einen Pull-Request macht, dann akzeptiert ihr die Lizenz, die sozusagen dort auch eben rausfällt. Ihr lizenziert es dadurch. Also ein bisschen Bürokratie ist noch dabei, ja. Genau.
Ist richtig verstanden, dass irgendwelche Meta-Tags, Exif und so weiter, dass es explizit gar nicht unterstützt wird?
Laut meiner Kenntnis, also wenn da jetzt im letzten halben Jahr jemand was hinzugefügt hat, habe ich es nicht mitbekommen. Also, aber also mein Bauchgefühl sagt mir, dass es auch nicht. Achso, die Frage wiederholen. Wenn man ein Binary hat, jetzt sowieso, oder vor allem jetzt auch ein Bild, und da gibt es irgendwelche Metainformationen, da war die Frage, ob es jetzt explizit auch nicht unterstützt wird, die vielleicht zum Beispiel auszulesen und dann eben damit die License-File zu füllen. Meiner Meinung nach gibt es das nicht, also jedenfalls nicht im Reuse-Tool. Wenn es das gibt, da habe ich das Feature bisher übersehen, habe es auch bisher noch nicht gebraucht. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass es wahrscheinlich auch nicht drin ist, weil, wie gesagt, der Grundgedanke ist immer noch, sei einmal explizit, damit es einfach geklärt ist und keine Fragen bestehen. Und ob die Exif-Dateien-Daten halt wirklich so gut gepflegt waren, wenn da durch Zufall eine Lizenz irgendwie drinsteht und die halt nie jemand anguckt, weil es ein Mensch nicht lesen kann, glaube ich wahrscheinlich nicht. Aber es findet sich bestimmt ein Skript, das das machen würde.
Ja, leider können jetzt keine Fragen mehr gestellt werden, aber falls
der Referent noch Zeit hat, ist sich das bestimmt noch irgendwie an der Bar vertieft.
Genau, bin auf jeden Fall noch da.
Nochmal vielen Applaus und danke für den tollen Vortrag.
Ja, gerne. Thank you.